Mir geht es schon wieder so. Jedes Mal, wenn ich am Predigen bin, denke ich, es ist alles schon gesagt. Der Lobpreis, da kamen Sachen vor, die nachher in der Predigt vorkommen, die sind alle da gewesen heute. Es ist eigentlich wie, ja, nochmal zusammenfassen oder nochmal einen Schwerpunkt drauflegen. Ich möchte predigen zu unserer Gemeindelosung: Gott begegnen verändert Leben. Geschrieben oder Leben groß geschrieben, beides gilt. Mir ging bei der Vorbereitung mal wieder ein Text durch den Sinn, der mir zunächst widersprüchlich vorkam, wo ich nicht so recht wusste, was denn jetzt, was stimmt denn jetzt? Aber dennoch für mich irgendwie tiefe Fragen mir gestellt wurden durch diesen Text. Und das ist jetzt heute keine einfache Predigt, also so easy going, sondern das geht ganz schön tief rein über Sachen, die wir sonst selten hören in der Predigt. Der Text, über den ich predigen will, steht in Philipperbrief, 3. Kapitel von 17 bis 15. Ich lasse den die ganze Zeit überstehen, darüber will ich heute predigen. Ich lese es mal. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere. In den Texten davor schreibt er, dass er alle Gesetze, das gesamte Gesetz vollständig erfüllt hat. Alles das ist für ihn wertlos. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Luther übersetzt Kot. Andere sagen Mist, Scheißdreck. Das ist gemeint hier. Alles nur Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Was Gott durch Christus für mich getan hat, allein das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde auch ich mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eines steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, nämlich das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. So viel meine ich verstanden zu haben. Es geht wesentlich hier um das ewige Leben. Es geht Paulus darum, dass wir unsere Berufung, die er über unser Leben ausspricht, nicht verpassen. Darum geht's. Und er selbst stellt sich an die Seite der Philipper und damit auch an unsere, wenn er sagt, so wörtliche Rede, auch ich, Paulus, der spätberufene Jünger Jesu, der Missionar, der viele Gemeinden gegründet hat und der ich durch Steinigung, Folter und Gefängnis um des Glaubens willen gegangen bin. Auch ich habe den Siegeskranz noch nicht in den Händen. Aber ich setze alles daran, um das Ziel zu erreichen, das Gott mir und uns allen zugesagt hat. Und ich frage mich, was gilt denn nun? Muss Paulus doch und müssen wir uns doch den Siegeskranz noch verdienen, erkämpfen, irgendwie erarbeiten? Oder zählt Christi Tod am Kreuz, seine Auferstehung? Hat er nicht den Sieg bereits für uns errungen? Gerade hatte Paulus noch davon gesprochen, dass er alles Vorherige, sein Erfüllen der Gesetze und so weiter als Dreck heute erachtet. Und jetzt will er doch alles dran setzen, sein ganzes Leben, das Ziel zu erreichen. Also basiert es dann doch wieder irgendwie auf eigener Leistung? Was gilt denn nun? Wird uns die Zukunft im Himmel als Gnade geschenkt oder haben wir das zu erarbeiten? Wir versuchen, diesen Text auszulegen, das so gut es mir gelingt. Jedenfalls habe ich einige Wochen drüber gebrütet und mir ist dann deutlich geworden, dass die Frage falsch gestellt ist. Entweder oder, so stimmt sie einfach nicht. Ja, vielen Dank. Also, ich glaube, dass die Frage so falsch gestellt ist. Alles ist Gnade. Unser ganzes Leben in Christus ist Gnade. Sein Kind sein zu dürfen, Miterben seines Reiches, unsere Heimat bei ihm zu haben im Himmel, das ist alles Gnade, das ist alles geschenkt. Gegründet auf seiner Liebe zu uns, seine nach Hause suchende Liebe, seine vergebende Liebe. Paulus geht es darum, eine Antwort zu geben auf diese Liebe, auf Gottes Liebe und zwar mit dem eigenen Leben. Darum geht es als Christ. Und jetzt könnte ich eigentlich aufhören. Jetzt ist alles gesagt. Das ist die Botschaft. Es geht in allem unserem Leben, in unserem Dienen, in unserem Sein darum, eine Antwort zu geben auf seine Liebe durch unser ganzes Leben. Das ist das Thema. Jetzt mache ich doch noch ein bisschen weiter. Lukas 7 wird berichtet von der Sünderin, welche die Füße Jesu mit ihren Tränen benetzt, mit ihren Haaren trocknet und mit Salbe pflegt. Was für ein Bild. Und der Hausherr, der Pharisäer, bei dem er gerade zu Gast ist, ist entsetzt. Er sagt, weiß der nicht, dass das eine Prostituierte ist? Was lässt er diese Frau an sich ran? Das geht doch nicht. Das ist doch unglaublich. Und Jesus sagt zu ihm, zu diesem Pharisäer, ihr sind viele Sünden vergeben. Darum hat sie mir viel Liebe erzeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach dann zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben in Vollmacht. Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Und Jesus fragt uns, wie groß ist deine Liebe zu mir? Er fragt mich, wie groß ist deine Liebe zu mir? Und für mich ist so, ich bin so lange Christ und die Frage ist, habe ich die Begeisterung, die Dankbarkeit des Anfangs im Glauben, des Vergebenbekommens, habe ich das schon für selbstverständlich genommen? Es ist mir so normal, bin ich abgestumpft an der Front, habe ich das überhaupt noch vor Augen, dass es Christus sein Leben gekostet hat? Er fragt mich und dich, wie ist deine Beziehung zu mir? Und es ist die gleiche Frage, die er zu Petrus stellt oder an Petrus stellt. Petrus, hast du mich lieb? Dreimal fragt er ihn. Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt es doch. Und es ist so nicht mehr die Begeisterung, wie Petrus sonst immer gesprochen hat. Ja, ich folge dir und so und ich gehe mit dir in den Tod und alles und so. Das ist nach der Auferstehung am See Genezareth und Jesus fragt, den liebst du mich? Und dann kriegt dieser Petrus durch Schuld in Scham und Scham hindurch, traut er sich unter Jesu Augen und dann kriegt er den Auftrag seines Lebens, weide meine Schafe. Allein um Christus soll es mir gehen, sagt Paulus in Vers 10. Allein um Christus soll es mir gehen. Solo Christus. Das Wort auch von Luther. Ihn allein will ich ehren. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Das ist sein Wort. Und jetzt kommt es ganz dick in dem Text. Also harter Tobak. Paulus identifiziert sich mit Christus so weit bis hinein in sein Leiden, und auch in seinen Schmerz über die Verlorenheit dieser Welt. Und er ist bereit, Christus nachzufolgen, auch wenn es bedeuten würde, den Märtyrertod zu sterben. Und ich sag mal, die Christen in Syrien, in Afghanistan, in Irak, in Ägypten, ja, wo Kämpfer des IS oder Taliban oder andere islamistische Kämpfer nur die eine Frage stellen. Das hat sich auch in Amerika mal abgespielt, in der Schule, wo einer mit einer Pistole rumrannte. Bist du bereit, deinem Gott abzuschwören, um Allah und den Propheten Mohammed zu verehren? Ja oder nein? Wenn du die falsche Antwort gibst, dann hast du dein eigenes Todesurteil gesprochen. Die falsche Antwort im Sinne dieser Terroristen. Die richtige Antwort Gott gegenüber. Und das ist ja nicht so weit weg. Wir reden nicht vom Mittelalter, wir reden von unserer Zeit heute und wir reden auch von Berlin und wir reden von Barmbek. Der Typ, der da mit Messern eingestochen hat, hat nachher der Polizei gesagt, oh, ich wollte noch ein paar mehr Christen umbringen. Wirklich, das war die Aussage. Wir sind mittendrin in unserer Zeit. Darum geht's, eine Antwort auf Gottes Liebe mit dem eigenen Leben zu geben. Und ich kann nur sagen, wie tröstlich, dass diese Berufung als Märtyrer zu sterben nicht jedem von uns gilt. Einfach wie tröstlich, wie dankbar können wir sein. Und dann in Vers 10, ihn will ich immer besser kennenlernen. Und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Erfahren im Sinne von, ich will Auferstehungskraft erleben. Darum geht's. Wir sollen Christus besser kennenlernen und ihm in dieser Welt dienen. Vorhin haben wir gesungen, dienet dem Herrn, oder wir haben den Psalm gehört als Eingangspsalm, dienet dem Herrn mit Freuden. Dienen, weil er uns zuerst geliebt hat und sein Leben gegeben hat für uns und viele andere. Wie können wir Christus besser kennenlernen? Wie kann das denn gehen? Luther übersetzt hier ihn erkennen. Und das ist geradezu anstößig. Ihn erkennen meint, intimen Kontakt mit ihm zu haben. Wenn ich erinnern darf an das Bild von dieser Frau, die weint und die Füße Jesu mit ihren Haaren abtrocknet, das ist intim hoch drei. Ihm alles zurückgeben, das ist uns sowieso von ihm gegeben. Bereit sein, in dieser Welt uns als Christen belächeln zu lassen oder verhöhnen, verspotten zu lassen. Boah, brauchst du das? Sag mal, wie, du gehst in die Kirche? Kann doch nicht sein, ey. Du bist doch sonst irgendwie auf der Höhe der Zeit. Wie kann das sein, ey? So, das hörst du doch dauernd, oder? Also ich jedenfalls als Lehrer, dauernd. Wie kann das angehen, Guido? Also mal jetzt im Ernst. Ja, wie geht das? Ihn kennenlernen und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Jetzt kommt der Werbeblock. Damit beschäftigen wir uns in der geistlichen Begleitung. Und ihr wisst, Jutta, Ralf und ich werden ja im nächsten Jahr diesen Basiskurs anbieten. Es sind noch 3 Plätze frei. Ich sage das jetzt nur mal so. Der Werbeblock. Wie redet Gott zu dir? Welche Sendekanäle benutzt Gott, um dir seine Sicht der Dinge klarzumachen? Dir. Auf die dir gemäße Art und Weise. Auf welchen Frequenzen versuchst du zu empfangen? Wir sind in diesem Kurs und in unserem Leben dabei, aufmerksamer zu werden, ja, für die eigene Sehnsucht in unserem Leben. Die Sehnsucht nach Leben geradezu. Und wir glauben, dass auch in dieser Sehnsucht, die in uns drin ist, manchmal vielleicht verborgen, unterirdische Gewässer, die da fließen. Ich komme aus Süddeutschland und irgendwo versickert die Donau, geht unter die Erde und kommt irgendwo ein paar Kilometer später wieder hoch und geht als Fluss weiter. Das ist so ein Bild für mich. Unterschwellig gibt es Strömungen. Und in uns gibt es eine Sehnsucht nach Leben. Und könnte es sein, dass Gott durch diese Sehnsucht in uns oder zu uns spricht: Hallo, diese Sehnsucht kommt von mir. Und wir versuchen, wie jeder von euch auch, in der Stille rauszukriegen, welche der Stimmen in mir kommt von Gott. Was ist Gottes Reden in den vielen Stimmen, die mich beschäftigen, die in mir sind. Und wir führen dann mit einem geistlichen Begleiter Gespräche, um ja, unseren individuellen Weg gemeinsam zu reflektieren. Das nennt man geistliche Begleitung. Ja, und wir versuchen in diesem Prozess auch die persönlichen Ressourcen, unsere Quellen der Kraft und der Ermutigung anzubohren, um auch in Durststrecken bei ihm zu bleiben, durchzuhalten. Dann, wenn er dabei ist, uns in sein Bild von uns umzuwandeln, und es könnte sein, dass es uns einiges kostet, dann dran zu bleiben, weil die Quellen der Kraft, der Ermutigung angebohrt sind, weil wir wissen, Gott liebt uns. Also, wenn das keine Einladung war zu diesem Kurs, also ich sag's nochmal. Peinlich jetzt. Das war jetzt für den Dutt. Ja, wir wollen dort in diesem Kurs Rituale lernen oder geistliche Übungen, um unsere Beziehung mit ihm lebendig zu gestalten und immer neu uns gegenwärtig sein. Er ist da. Er ist da, ganz real. Aufmerksamer zu werden für sein Reden im Alltag zu uns. Durch ganz normale Dinge. Letztlich ein immerwährendes Gespräch mit ihm zu führen. So eine geistliche Übung könnte zum Beispiel sein, einfach still zu werden vor Gott. Und ich weiß, dieses einfach ist überhaupt nicht einfach. Einfach still zu werden vor Gott und mal ein paar Minuten auszuhalten, ohne ein Reden Gottes konkret zu erwarten, ohne dass ich irgendwelche Gedanken habe. Einfach vor ihm zu sein: Herr, hier bin ich. Ich will in deiner Gegenwart sein, sonst gar nichts. Ich habe früher in der stillen Zeit immer erwartet, ich müsste doch jetzt was hören, ich müsste doch was aufschreiben. So am Ende, das war das Ergebnis dieser stillen Zeit. So war es aber häufig nicht. Ich war tierisch frustriert, da kam nichts und so. Und jetzt bin ich an der Stelle zu sagen: Ja, halte doch mal aus. Halte mal die Klappe. Einfach mal ruhig werden, und zwar auch innerlich ruhig werden und ihm Raum geben, sodass er reden kann oder es auch nicht muss. Aber es kann ja sein. Aber es muss nicht. Ich habe nicht die Erwartung und bin enttäuscht, wenn da nichts kommt. Das ist eine ganz andere Haltung, mit der ich da reingehe. Oder auch in der Stille sich den Sonnenstrahlen Gottes auszusetzen, eine Sonnenkur zu machen. Einfach zu sagen: Herr, hier bin ich. Sende dein Licht, ich will einfach in deiner Nähe sein. Ein Sonnenbad nehmen in deiner Liebe. Und ich glaube, wir brauchen das. Also ich brauche das jedenfalls, weil immer wieder so selbstabwertende Gedanken in mir sind. Und mich dem auszusetzen, seiner Liebe, seinem Handeln an mir in der Tiefe, ohne dass ich weiß, was er da jetzt gerade macht. Das muss ich nicht wissen. Er ist gut und er meint es gut und er wird es gut machen. Ja, und Gott liebt uns ganz persönlich, jeden Einzelnen, jede Einzelne, und er will uns gebrauchen. Er will uns seinen Menschensucherblick geben. Das ist sein Blick. Er sieht in der Menge, die ihn umgibt, Zachäus. Zachäus, komm runter. Er sieht den Einzelnen. Diesen Menschensucherblick will er uns schenken. Und dann steht in 2. Korinther, unser Leben soll ein Wohlgeruch sein, ausgehend von uns, eine Einladung für Menschen in unserer Umwelt, dort, wo Gott uns hinstellt, sodass sie fragend werden, neugierig, um das auch zu bekommen, was wir haben. Und dann sollten wir auch sprachfähig sein, um erklären zu können, wie man da rankommt oder reinkommt. Ich glaube, dass manche Stummheit in uns, wo wir uns nicht wagen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, daran liegt, dass wir Angst haben, dass wir dann nicht reden können. Wie geht denn das jetzt so? Kann man vielleicht auch trainieren, ich weiß es nicht. Aber mir geht das durch den Sinn, mal ein Zeugnis aufzuschreiben, so ein 3-Minuten-Zeugnis, maximal 3 Minuten. Wir sitzen in der S-Bahn und haben jemanden neben uns und haben so einen Impuls. Boah, das würde jetzt passen und ich bin so sprachlos. Vielleicht kann man sich auch vorbereiten. Ich weiß es nicht. Und zwar nicht von oben herab jemand anderem mal eben sagen, wie es geht, sondern als solche, die ja wie Schiffbrüchige, die selber das rettende Schiff erreicht haben, jetzt anderen helfen, da auch reinzukommen. Das ist eine andere Haltung. Guido, jetzt mal ganz unter uns. Also schön und gut, was du da predigst, aber ist es nicht ein bisschen zu radikal? Ist das nicht ein bisschen heftig? Komme ich da noch selber vor mit meinem Leben, mit meinen Wünschen? Komme ich da nicht zu kurz, wenn ich so Jesus nachfolge? Und ich kann nur sagen, ja, ich verstehe deine Frage. Stimmt, Jesus hat uns nicht den Himmel auf Erden versprochen. Das ist wahr. Kein Schlaraffenland. Hat er nicht versprochen. Einfach nicht. Er sagt, die Füchse haben Gruben und der Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegen soll. Das in dieser Radikalität lädt er selbst ein zum Glauben. Das ist der Hammer. Aber er sagt uns zu in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben, das Eigentliche, das Wirkliche, das Leben, das sich lohnt, dass sie das bekommen. Und dann kommt dazu, dass sie die Fülle haben sollen. Volle Genüge. Das spricht er uns zu. Das ist seine Verheißung, sein Versprechen. Und wenn wir seinem Wort glauben, dann, ja, das ist seine Zusage. Und 1. Korinther 3 sagt er, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Alles ist euer. Und ich verstehe es so, dieses Wort, die 350 Grad des Lebens, ein Geschenk an uns. Wir dürfen uns ohne Angst beschäftigen mit Sport, mit Kunst, mit Politik, mit Literatur, mit Geschichte. Alles ist euer. Mit Gartenarbeit, mit schönen Reisen. Alles ist euer. Das gehört alles in euer Leben rein. Ist alles Geschenk. Unser Leben soll die Schönheit Gottes abbilden. Die Schönheit Gottes abbilden. Er ist doch so weit. Er hat doch die Fülle. Und er schenkt es uns. Wir kommen doch nicht zu kurz. Unser Trauspruch ist, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sei. Unser ganzes Leben. Und wir haben vorhin gesungen, mein ganzes Herz singt dir ein Lob. Haben vorhin gesungen. Mein ganzes Herz singt dir ein Lob. Er kennt uns doch. Er hat uns doch ins Leben gerufen. Und wenn ich ihm vertraue, dass er mir ein erfülltes Leben schenkt, ja, dann ist es eigentlich nur Luther sola fides, ihm glauben, ihn allein, ihm allein. Oder dann auch seinem Wort, sola scriptura, seinem Wort glauben. Vorhin im Lobpreis kam das vor, das erste Wunder, das Jesus tat bei der Hochzeit zu Kana, war Wasser zu Wein. Kam ihm Lobpreis vor. Wasser zu Wein zur Freude der Festversammlung. Und ich kann einfach nur bezeugen, 46 Jahre Christ sein, ich bin nie zu kurz gekommen. Nie. Auch wenn das gilt, was ich jetzt sage, nämlich als vor 12 Jahren meine Krebserkrankung entdeckt wurde, ja, da habe ich Gott in den Ohren gelegen, um mir doch nochmal Aufschub zu geben. Erstens, weil die Kinder noch so klein waren. Waren so 12, 14, sowas. Ich fand, sie waren noch viel zu klein, dass ich abdrehte. Und zweitens, und das ist das, warum ich es erzähle, weil plötzlich, als das Ende des Lebens sehr konkret vor Augen war, mir deutlich geworden ist, dass ich noch so wenig Frucht in meinem Leben sehen kann. Noch so wenig umgesetzt habe, was Gott mir als Auftrag gegeben hat, ihn zu ehren, ihm zu dienen, ihm Freude zu machen. Das war plötzlich so ganz stark da. Herr, das ist noch so vorläufig, das kann doch noch nicht das Ende sein. Nicht, dass wir am Ende mit vollen Händen zu Gott kommen. Das ist nicht gemeint. Im Sinne von, ja, guck mal, was ich alles für dich gemacht habe. Toll, war cool. Das musst du ja so sehen. Am Ende wird nur das eine bleiben. Christus ist für mich gestorben. Guck mich an durch deinen Sohn, durch das Kreuz. Dann bin ich gerettet. Nicht, weil ich so viel vorzuweisen habe. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe nichts vorzuweisen am Ende. Das ist nicht das Thema. Auch nicht das Thema von Paulus hier in diesem Text. Ich glaube, dass Gott uns ein ganzes Leben lang Zeit gibt, um uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Das glaube ich wirklich. Uns vorzubereiten auf die Ewigkeit. Er hat nämlich da was vor mit uns. Letztens wurde ich an der Uni von einem persischen Arzt gefragt, der ist so um die 80 und er ist auch Psychotherapeut. Und er hat folgende Frage gestellt, als wir über Glauben geredet haben. Wurde es nicht langweilig, als Sie Christ geworden sind? Dann hatten Sie doch gefunden. Ich selbst finde die Suche so spannend. Sie haben doch damit Ihren inneren Wachstums- und Reifungsprozess abgebrochen, indem sie sich dieser Autorität, diesem Christus, unterstellt haben. Boah, das war der Psychotherapeut. Das ist seine Denke. Ja, ich habe ihm geantwortet, ja, diese Befürchtung hatte ich vorher auch. Doch, kann ich verstehen, Ihre Frage. Aber es kam dann ganz anders. Es kam völlig anders. Genau andersrum. Der Schritt, Christ zu werden, war wie ein Schritt durch ein Tor in ein weites, noch zu entdeckendes Land. Da ging mein eigentlicher Individuationsprozess, also in seiner Sprache gesprochen, Individuations- und Umgestaltungsprozess an der Hand von Jesus erst richtig los. Da ging es doch erst richtig los. Mit ihm zu leben ist ein Abenteuer, das nie enden wird. Ich wiederhole nochmal. 3, Vers 10. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ihn kennen, mit ihm umgehen, ihn lieben, seine Gedanken wahrnehmen und seine Aufträge ausführen. Das ist das, was wir unter mit ihm leben verstehen. Seine Gaben einsetzen, darüber werden wir in den nächsten Monaten hören, die er uns anvertraut hat und, jetzt kommt's, entdecken, wie er selbst durch uns handelt. Er selbst handelt durch uns, er lebt in uns und er will in dieser Welt durch uns wirksam sein. Was für ein Abenteuer. Und es gilt, erst indem wir mit ihm gehen, ihm nachfolgen und tun, was er uns sagt, werden wir ihn besser verstehen und ja, ihn mehr kennenlernen, indem wir es tun, was wir gehört haben. Nicht im Hören und super, Gott liebt mich, schön. Ich komme zum Schluss. In Johannes 15, in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, sagt Jesus uns zu, wer in mir bleibt, in dem bleibt mein Leben. In dem bleibt mein Leben. Und er wird viel Frucht tragen. Wenn ich in ihm lebe, das ist normal, das wird passieren, das ist automatisch. Dann wird er viel Frucht bringen. Sein Christusleben in uns will sich ausleben in der Welt. Und als Letztes sagt er, das sage ich euch, damit meine Freude ganz euch erfüllt. Euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Ich habe noch ein Lied mitgebracht, das wir jetzt gleich hören werden. Das ist von Catherine Scott von der Coastway Vineyard Gemeinde in Northern Ireland. Und dieses Lied sagt aus, was Römer 8, 35 folgende gesagt wird von Paulus. Nichts kann mich scheiden von deiner Liebe, denn ich gehöre dir. Ich gehöre dir. I belong to you. Das ist der Titel dieses Songs. Und ich fände es schön, wenn wir danach noch eine kleine Stille hätten. Amen.